Meine Lieben, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ihr werdet es jetzt gleich wissen, weil ich es jetzt sage. Einmal im Monat mache ich auch einen Abendgottesdienst. Dieser Abendgottesdienst ist angelegt als eine kurze Geschichte, 20, maximal 30 Minuten und ist immer am dritten Sonntag im Monat. Und soll eine Entspannung und auch ein energiegebendes Element sein für die kommende Woche. Ganz ehrlich zu sein, also es ist so, es ist viel, 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 viel anstrengender für mich, diese meditative Andacht vorzubereiten als einen normalen Gottesdienst, weil einen normalen Gottesdienst habe ich gelernt, da habe ich jetzt 37 Jahre Erfahrung. Bei Meditativen, da brauche ich schon eine Zeitl, um ganz ehrlich zu sein. Und ich probiere es jetzt einfach auch aus und danke euch für eure Geduld, hier zuzuhören. Also nehmen wir an, Sie kommen jetzt zur Kirche. Gehen wir eine, haben wir so einen Vor, zuerst geht es ein paar Stufen hinauf, weil die Kirche so alt ist, da hat man noch nicht von Behindertengerecht und Rollstuhlfahrern und so weiter und so fort überhaupt was gewusst. Steigen da miteinander die paar Stufen hinauf, gehen hinein, der Vorraum, rechts geht's zur Orgel hinauf. Vor uns ist der Windfang, wir machen auf, gehen in den Kirchraum hinein und da ist keiner. Aus dem sehr einfachen Grund, weil wir diese Andacht im Gemeindesaal halten, weil es sehr viel wärmer ist, sehr viel gemütlicher ist als in der kalten Kirche und deswegen gehen wir dorthin. Es geht ja auch um Entspannung, es geht ums Ruhigwerden, es geht ums Energiebekommen. Und dann sehen Sie mich so und ich werde Sie herzlich begrüßen, sagen, schauen Sie, nehmen Sie da Platz, kommen wir da her, sitzen rings um den Tisch herum, in der Mitte des Tisches gibt es ein Kreuz, das dort steht, und zwei Kerzen, ich sitze auch da mit meinem Heft und der Bibel, und im Hintergrund spielt eine Musik, was ich jetzt auch gerne tun würde, aber ja, jetzt lieber lasse. Und dann sage ich halt einmal, worum es geht, und heute geht es um Sicherheit. Und dann sagen wir, dass das also was ganz was Wichtiges ist für unser ganzes Leben, und wir haben alle auch alle möglichen Versicherungen. Das ist eine gute Geschichte, zum Beispiel beim Auto, also die Haftpflichtversicherung ist ganz was Wichtiges, wenn man einen Unfall hat und vor allen Dingen, wenn man ihn verursacht, dass der geschädigte Mensch Geld kriegt. Das ist super. Und wir haben alle möglichen anderen Versicherungen, vom Hausbrandabversicherung bis hin zur Lebensversicherung. Und das ist eine Geschichte, die ist wichtig. Meine Lebensversicherung ist längst abgelaufen. Ich habe eine Ablebensversicherung abgeschlossen, dass meine Kinder auf die Welt gekommen sind, damit die abgesichert sind, zumindest finanziell, wenn ich sterben sollte, bevor sie mit ihrem Studium fertig sind. Das ist auch schon längst vorbei, aber das war ein gutes Gefühl, wenn mal was passiert, kriegen die Kinder wenigstens einen ordentlichen Batzen Geld, und das war eine feine Geschichte. Also das muss man mal ganz ehrlich sagen, und habe mich da wohl gefühlt. Das war so ein Risiko, das weg war, und ja, auch da, wo ich wohne, witzigerweise gegenüber ist gleich so ein Versicherungsbüro, und wenn ich ein bisschen spazieren gehe, gehe ich immer an einem riesigen Versicherungsmaklerhaus vorbei, und da gibt es so tolle Sprüche wie: Ihre Sorgen wollen wir haben. Und ich finde das immer ganz was Schönes, da kommt jemand her zu mir und sagt, der möchte meine Sorgen haben. Okay, ich weiß schon, der will Geld verdienen, aber dieser Spruch alleine ist doch schon was ganz was Tolles und spricht ein Grundbedürfnis von uns an, dass wir Sicherheit haben wollen. Und Sicherheit ist ja was ganz was Cooles im religiösen Bereich. Deswegen fangen wir mal an mit einem Auszug aus dem 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte und es wird mir an nichts mangeln. Er bringt mich auf saftige Weiden und lässt mich am frischen Wasser ruhen. Auf sicherem Wege führt er mich, dafür verbirgt er sich mit seinem Namen. Er führt mich, und dabei fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist ja bei mir, und du beschützt mich, du führst mich, das macht mir Mut. Deine Güte und Liebe umgeben mich jeden Tag. So lasst uns dem Herrn danken dafür, dass wir allezeit sicher sind, durch seine Hilfe. Amen. Ja, Sicherheit. Sicherheit ist das, was uns trägt, weil wir eh so viel Verunsicherung erleben auf allen Ebenen, vom großen weltpolitischen bis ins kleine Private, bis hin ins Gesundheitliche und was vielleicht sehr oft am meisten wehtut, ins Familiäre hinein. Wir suchen Sicherheit. Und das Spannende ist, ganz am Anfang unseres Lebens, da waren wir wirklich gut abgesichert. Da waren wir in einem anderen Menschen drinnen. Der hat für uns gegessen, der hat uns gewärmt, der hat uns behütet und geschützt. Und das war einfach total super wahrscheinlich. Aber irgendwann einmal ist es uns da drinnen zu eng geworden und es erfüllte sich die Zeit und wir sind in die Welt hinaus. Und man kann nur hoffen, dass dieser erste Kontakt mit der Welt ein freundlicher war. Es war plötzlich irrsinnig hell, es war irrsinnig laut und vielleicht unter Umständen auch kalt und wir haben zum ersten Mal geweint. Und dann ist es auch wieder gut geworden, weil es ist warm geworden, wir sind getragen worden, wir haben wieder den Herzschlag gehört, wir sind gefüttert worden und alles war okay und wahrscheinlich sind wir allesamt dann erschöpft eingeschlafen. Überhaupt war diese erste Zeit total cool, weil wir sind so viel herumgetragen worden und wir hatten keinerlei Angst davor. Ja, ein gigantischer Riese hat uns genommen, sobald wir geweint haben und uns auf seine Arme genommen und an die Schulter dran gedrückt oder besser gesagt an die Brust. Und das war fein. Also das war richtig gut. Richtig gut, richtig behütet und getragen. Und wir werden später dann in unserem Leben immer wieder betonen, wie schön unsere Kindheit war. In Wirklichkeit meinen wir damit genau eines, dass wir keine Angst hatten, getragen zu sein. Denn in Wirklichkeit geht's ein Baby nicht so gut. Das kann sich selber keine Pizza bestellen. Das muss einfach weinen, damit es was zum Essen kriegt. Es kann auch nicht selber aufs Klo gehen, duschen, baden. Das müssen alles andere Leute tun. Aber im Allgemeinen haben wir das große Glück, dass das andere Leute tun. Und das ist dann total fein, zum Beispiel das warme Wasser so in so einem Babybad drinnen, das ist ja herrlich, das ist ja wirklich was ganz, was Wunderbares. Ja, und dann sind wir also irgendwie größer geworden. Und wir konnten aber noch immer zurück, also wenn wir gute Eltern hatten, wenn wir laufen gelernt haben und sind hingefallen, dann haben uns die Knie aufgeschlagen und haben furchtbar geweint, dann ist wieder jemand gekommen. Und es ist sehr zu hoffen, dass dieser jemand ganz ein freundlicher und tröstender Mensch war, der uns nicht beschimpft hat, wie ungeschickt bist denn du und so weiter und so fort. Aber es kann durchaus sein, dass es auch den Eltern irgendwann einmal zu viel war. Vielleicht haben die gerade einen Migräneanfall gehabt oder waren selber von der Arbeit überfordert, sodass sie nicht wirklich sehr freundlich waren. Das ist möglich. Und vielleicht war da so ein erster kleiner Knacks drinnen, dass das mit der Sicherheit und mit dem um Hilfe rufen, was damals für uns einfach weinen war, vielleicht nicht ganz so unproblematisch war. Nichtsdestotrotz, wir haben auf jeden Fall volles Vertrauen zu unseren Eltern gehabt. Später dann sind wir in den Kindergarten gegangen. Und das war eine ziemlich anstrengende Situation. Plötzlich waren da so viele Kinder, ja. Und dann ist ein fremder Mensch hergekommen und hat uns auch gesagt, was wir tun sollten. Dann musste man zum ersten Mal irgendwo ruhig sitzen und zum Beispiel mit den Buntstiften irgendwas auszeichnen. Und es war schon ein Stress, weil welcher von den drei Farben, die ich da vor mir liegen habe, nehme ich denn jetzt? Was wird richtig sein? Wofür werde ich gelobt werden? Wofür werde ich vielleicht sogar geschimpft werden? Weil zum ersten Mal ist da ein Element, ich muss etwas richtig machen. Und das hatte ich vorher nicht. Jetzt muss ich was richtig machen. Ich muss die richtige Farbe nehmen. Ich muss das Richtige ausmalen und dann habe ich mich einfach dazu entschlossen, brav zu sein. Ganz brav, weil dann passt das schon. Dann muss man nicht so viel Leistung erbringen. Interessanterweise, das haben wir ganz früh verstanden. Und dann geht's halt in die Schule. Und plötzlich wird der Lehrer oder in den meisten Fällen die Lehrerin in der Volksschule, in der Grundschule zur wichtigsten Person. Zur wichtigsten Person überhaupt. Wir erzählen unseren Eltern ganz wenig davon. Wir behaupten immer nur, dass es ganz toll war. Aber wir haben zum ersten Mal eine Erfahrung, nämlich von Lob und Nichtlob. Gute Note, schlechte Note. Und wir müssen Dinge bringen, die einfach unglaublich schwierig sind. Und die allermeisten Kinder kommen in der ersten Klasse schon an eine Grenze. Da gibt's irgendwas, was sie einfach nicht kennen. Dazu sind sie noch nicht alt genug. Das Gehirn ist noch nicht genug entwickelt. Da muss man Farben genau differenzieren können, können viele Kinder nicht. Man muss einen geraden Strich ziehen können. Man muss auf einem weißen Blatt Papier ganz gerade eine Zeile schreiben können. Alles sehr, sehr, sehr schwierig. Und sehr viele Kinder können irgendwas davon nicht. Zum ersten Mal sind wir mit Forderungen konfrontiert, die wir gar nicht erbringen können. Aber wir haben gute Eltern. Und deswegen haben wir so ein Gefühl in uns drin, das schaffen wir schon. Also die Eltern stehen hinter uns. Irgendwie werden wir das schon schaffen. Wir müssen aber ganz, ganz ehrlich sein, egal wie lange wir danach in die Schule gehen, de facto jeder und jede kommt an eine Situation, wo man etwa eine Leistung erbringen soll, die man nicht schafft. Die einen sind in der Mathematik besser, die anderen bei den Sprachen. Und auf der anderen Seite ist immer, sagen wir mal so, es mühsam. Es ist vielleicht sogar mit Angst verbunden. Und man wird dann wirklich richtig hart beurteilt. Da kann es sein, dass man die Klasse wiederholen muss. Oder man wird von den Klassenkameraden, wenn man eine schlechte Note bekommen hat, als dumm beschimpft. Man kriegt gar nicht mit am Anfang, dass die, die einen als dumm beschimpfen, immer jene sind, die eher die größten Schwierigkeiten haben. Aber eine Sache lernen wir auf jeden Fall in der Schule, wenn es dann ein Schuljahr nach dem anderen kommt, niemals zugeben, dass man überfordert ist. Das ist ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Das ist zentral. Das ist vielleicht sogar noch wichtiger, ob man das wirklich kann. Man muss auf jeden Fall lernen, immer so zu tun, wie wenn man etwas könnte. Man darf nicht zugeben, dass es zu viel ist, dass man etwas nicht weiß. Und das wird zum Lebensmotto. Und es kann zu einem ganz, ganz belastenden Lebensmotto werden, weil es schlussendlich ein sich durchschummeln ist. So zu tun, wie wenn man alles könnte und alles schaffen würde. Sich nur nicht erwischen lassen, dass man es eigentlich nicht kann. Einfach so tun, als ob. Und es ist oft so ein Lebensmotto, so zu tun, als ob. So zu tun, als wenn man alles könnte. Oder zumindest das, was gefordert wird. So zu tun, als wenn man niemals überfordert wäre. So zu tun, als ob man unbegrenzt Energie hätte. Und das betrifft natürlich auch den Glauben. Das ist schon klar. Wir haben ja allesamt unbegrenzt Glauben. Wir haben vor allen Dingen allesamt unbegrenzt Vertrauen. Ich kann mit meinem Gott über jeden Abgrund gehen und über jede Mauer drüber springen. Mit einer kleinen Ausnahme, dass ganz viele Menschen plötzlich Panik bekommen. Immer mehr Menschen erleiden Panikattacken. Ich hatte sowas noch nie, muss aber dazu sagen, dass ich mit vielen Leuten darüber geredet habe und es muss ganz furchtbar sein. Also Menschen, die sich einfach wie gelähmt fühlen. Wirklich wie gelähmt, die können sich nicht mehr rühren, die stehen dann oder sitzen oder liegen und sie können sich nicht rühren. Mir hat jemand erzählt, eine Panikattacke bei ihm ist so, dass er glaubt, die ganze Haut beginnt zu brennen. Also ein wirklich ganz furchtbarer, grauenvoller Zustand. Und wir alle haben doch in Wirklichkeit Angst. Ja, in den letzten Jahren zuerst Angst, dass man Corona stirbt, dann manche Angst vor irgendwelchen weltweiten Verschwörungen, jetzt Angst vor dem Ukraine-Krieg, Angst davor, die nächste Stromrechnung nicht zahlen zu können, Angst davor, wie sich die Mieten weiterentwickeln, Angst. Ganz, ganz, ganz viel Angst. Ja, Angst. Und plötzlich hat ein Mensch das Gefühl, vor einem Abgrund zu stehen, im Wasser zu versinken, und das Wasser steht einem bis zum Hals, oder so archaische Ideen wie die Dunkelheit, die Monster wollen einen verschlingen. Nachdem Jesus das Wunder der Speisung einer gigantischen Anzahl von Menschen gemacht hatte, schickte er seine Jünger voraus über den See Genezareth. Die sollten an das andere Ufer fahren. Er blieb zurück, stieg auf einen Hügel hinauf, damit er seine Ruhe hat und dort betet. Als die Jünger mitten auf dem See Genezareth waren, da kam ein sehr starker Wind auf, starke Wellen, und sie haben Angst gehabt, dass sie jetzt ertrinken werden. Man muss dazu sagen, dass früher mal ganz wenig Menschen auch nur schwimmen konnten, und mitten in einem aufgepeitschten See, selbst wenn du sehr gut schwimmen kannst, das Ufer zu erreichen, ist äußerst fraglich. Und als sie da in ihrer Angst drinnen waren, da sahen sie plötzlich Jesus auf sie zukommen. Und er ging auf dem Wasser. Die Jünger kapierten das aber nicht, waren völlig überfordert, wurden panisch und schrien laut, ein Gespenst kommt auf uns zu. Jesus sagt ihnen, ich bin's, gebt zur Ruhe, fürchtet euch nicht. Petrus rief laut, wenn du wirklich Jesus bist, dann ruf mich zu dir und ich werde auf dem Wasser zu dir hingehen. Und Jesus sagte, komm. Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser, und als er auf dem Wasser drauf dahinging, völlig sicher, da bemerkte er, wie stark der Sturm war, wie groß die Wellen waren, bekam Panik und begann zu versinken. Da schrie er laut, rette mich! Und Jesus ging hin und zog ihn aus dem Wasser heraus und half ihm ins Boot und sprach zu ihm, du Kleingläubiger. Das Einzige, was wir wirklich lernen müssen, meine Lieben, ist rechtzeitig zu rufen, rette mich. Wir brauchen nicht so zu tun, als wenn wir Helden des Glaubens wären, als wenn wir alles schaffen würden, als wenn uns kein Abgrund verschlingen könnte. Das Einzige, was wir wirklich lernen müssen, ist zu rufen, rette mich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin im Segen und im Frieden des Herrn. Er gebe euch eine ungestörte Nachtruhe. Er gebe euch einen Schlaf, in dem ihr euch erholt. Er gebe euch neue Kraft für euer Leben. Der Vater, der euch geschaffen hat, der Sohn, der euch erlöst hat, und der Heilige Geist, der das Leben selbst ist, in euch. Einen wunderbaren Abend uns allen.